Du bist jetzt nicht mehr in Stuttgart, bist inzwischen wieder zurück in Freiburg. Hallo Michel.
Hallo, allerdings sehr spät. Er ist heute Morgen angekommen mit dem letzten Nachtzug.
Ja, es war eine Mammutsitzung, hast du schon erzählt, gerade von 9.30 Uhr bis 20 Uhr.
15,
und wurde so einiges besprochen. Es ging um die Polizisten, die im Ku Klux Klan waren, ist Verfassungsschutz, die Inlandsgeheimdienstchefin Frau Bube war anwesend.
Und Frau Gegner, ja.
Wollen wir damit anfangen?
Ja, können wir mal anfangen. Also das war dieser erste Komplex, der so ungefähr bis 2 Uhr gegangen ist. Hintergrund ist ja gewesen, dass ist es rausgekommen schon im Juni, dass der Inlandsgeheimdienst Akten zurückgehalten hat und dies auch nochmal im September, Oktober durch den Stellvertreter von Frau Bube hat rechtfertigen lassen, weil er der Auffassung ist, dass diese Akten, die er zurückgehalten hat, irrelevant sind für den Untersuchungsauftrag. Der Untersuchungsauftrag ist ja nun weit gefasst. Er sagt rechte Netzwerke im Land, rechte Netzwerke und ihre Verbindung zum NSU und der KKK. Und die haben das einfach so interpretiert, nachdem sie schon sich Schwierigkeiten hatten, das dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zu präsentieren, haben sie einfach gesagt, okay, die kriegen das Gleiche, was der Bundestagsuntersuchungsausschuss auch bekommen hat. Und der Bundestagsuntersuchungsausschuss hatte allerdings nur angefordert, seit 97, 98 oder 99 sogar, was da für Unterlagen existent gewesen war. Und so sind denn die ganzen Unterlagen, immerhin 20 Aktenstücke, wird gesagt, die sind über die Kenntnis des Inlandsgeheimdienstes in Bezug auf den Ku Klux Klan und das in der Verwebung zu den Skinhead-Szenen im Lande schon Kreuzverbrennungen, also diese typische Symbolik des KKKs und der White Power Rassismus und Überlegenheit der weißen Rasse auf solchen Veranstaltungen schon in den 90er Jahren gang und gäbe gewesen sind. Die entscheidende Person dafür ist Markus Frintic, ein ex-kroatischer Söldner. All dies hatte der ehemalige, der dann Frau Bube umrahmt hat, Verfassungsschutzpräsident Herr Ranacher, ja geleugnet gehabt, dass er vor 98 Kenntnisse gehabt hat. Jetzt kam raus, die Kenntnisse bezogen sich eben halt darauf, er hatte Akteneinsicht nur in die Bundestagsunterlagen, deshalb hatte er keine Kenntnisse darüber in der Vorbereitung auf die damalige Befragung im Juli über Vorgänge, die vorher gelegen sind. Nach seiner Auffassung war das sowieso alles ein bisschen arg aufgeblasen und das seien ja eh nur Teelichter gewesen, wenn die Kreuze angezündet worden sind, was objektiv falsch ist. Also er hat gesagt, nach seiner Einschätzung ist es sowieso nicht so wichtig gewesen, dass dieser White Power Rassismus, der über den Ku Klux Klan assoziiert ist und wo ja auch immer wieder die Quellen des Verfassungsschutzes drinne gewesen sind, in der Skinhead-Nazi-Szene, unter anderem Achim Schmidt, der ja diesen EWK gegründet hat und später, dass dies alles sei alles viel zu sehr aufgeblasen gewesen. So die Aussage des Vorvorgängers von Frau Bube. Frau Bube hatte nun die dankenswerte Aufgabe zu rechtfertigen, dass diese Akten nicht rübergekommen sind an den Ausschuss. Sie tat das mit dieser Art von Vorneverteidigung, wo sie gesagt hat, ja, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ist natürlich sofort alles wieder zurückgekommen. Im Oktober bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen, habe ich sofort angeordnet. Vorher hatte ihr Stellvertreter ja noch gesagt, das gehört nicht in den Untersuchungsauftrag hinein. Und diese Vereinsnahme von der Frau Bube ging 3 Stunden. Die Legende war dann immer klar. Sie machte dann so rum an so Begrifflichkeiten. Was ist Relevanz und so? Und haben eigentlich gedacht, im Inlandsgeheimdienst, relevant ist nur das NSU-Kerntrio und die Angeklagten bzw. beschuldigten 13 Unterstützer. Und von daher haben wir, und Sie müssen sich das vorstellen, das ist total schwierig, weil wir führen ja unsere Akten mit Ausnahme des NADES-Systems alle händisch. Und das sind ja nun immerhin 120.000 Blatt oder 90.000 Blatt, die wir da durchsuchen mussten. Und wenn da ja nochmal ein Kreuz auftaucht und nicht KKK gestanden ist, dann kann das eben halt passieren, dass das nicht vorhanden ist. Vorhanden war es im Bundesamt. Dort hat der Sachverständige des Ausschusses eben diese Akten ja im Juni gefunden. Und die sollten ja dem Ausschuss verweigert werden mit Schriftsatz vom September noch einmal. Gut, also die Abgeordneten haben da 3 Stunden lang rumgemacht mit der Frau Bube. Es ist eigentlich relativ wenig ergiebig gewesen, außer dass sie eine offensive Verteidigungsstrategie dazu gemacht hat und darum gebeten hat, dass sie doch vielleicht unterstützt werde in der elektronischen Einspeicherung dieser Aktenvorstände. Dann, sie könne ihre Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass nicht vielleicht doch noch das eine oder andere auftaucht. Unter anderem kam auch raus, dass durchaus im Bereich des Rechtsextremismus Akten auch weiter vernichtet worden sind. Interessante Theorie, die sie auch dabei vertritt. Also man muss ja bei diesen Inlandsgeheimdienstlern immer ein bisschen aufpassen. Da hat sie dann immer gesagt, ja, es ist in Einzelfällen vorgekommen, dass sicherlich auch Akten, die sonst von den Beamten bemerkt worden sind, dass sie nicht archivierungswürdig sind, die werden dann innerhalb der vorgegebenen Datenschutzfristen dann vernichtet. Aber ich bitte jetzt um Erlaubnis vom Datenschutzbeauftragten darum, dass wir jetzt, wenn wir alles elektronisch einscannen im Rechtsextremismusbereich, dass auch dort wir die Datenschutzvorschriften verletzen dürfen. Also das ist eine ganz interessante Operationsweise, wie die jetzige Chefin dieser Behörde mit nominell 446, mittlerweile dürften sie mehr Beschäftigte haben, dort operiert hat in diesem Ausschuss in den 3 Stunden. Der Dissens blieb, auch die abschließende Würdigung war, die CDU wollte das ein bisschen mehr in eine Blockadepolitik des jetzigen SPD-Innenministers wenden. Die anderen sagten allesamt, ja, das geht natürlich nicht, dass die einfach das uns vorenthalten. Und außerdem sollten auch Inlandsgeheimdienst-Leitungsbeamte in der Lage sein, den Untersuchungsauftrag, der immer mitgeliefert wird, bei Aktenanforderungen auch zu machen. Also zu lesen zumindest. Und da war klar und deutlich bestimmt, was die Aufgaben dieser Akten sind, die angefordert worden sind aus diesem Hause des Landesamtes für Verfassungsschutz. Ja, das war dieser Komplex. Und wie gesagt, die war umstellt hinten mit ihrem Vorvorgänger, vorneweg mit einem Ministerialdirigenten, der zuständig gewesen ist im Innenministerium in der Frage dessen, was Teil des Komplexes ja gewesen ist, also ein Unterkomplex gewesen ist, nämlich die beiden Polizeibeamten Hess und Winterkorn. Wiederhorn, die ja im Ku Klux Klan 3 oder 6 Monate auch gewesen sind und die ja bis heute im Polizeidienst der Landespolizei Baden-Württemberg sind und dort ihren Dienst verrichten, weil dort über Jahre hinweg ein dienstaufsichtsrechtliches Verfahren so geführt worden ist, dass sie im Dienst bleiben konnten. Der eine war zum Zeitpunkt sogar noch Beamter auf, noch nicht mal, also im Vorbereitungsdienst gewesen, hätte also problemlos aus dem Dienst entfernt werden können. Wie später sein Einheitsführer in der BFE im Verlauf des Nachmittags, frühen Abends dann ausführte, sei der aber unter Kontrolle dann gewesen und er hätte sich nicht weiter verdächtig verhalten und insofern hätte sein Bericht an den Ermittlungsführer in der Bereitschaftspolizei auch ergeben, dass der jetzt schon auf den rechten Weg gekommen sei, der Herr Hess.
Genau, BFE ist die Bereitschaftspolizei.
Also diese Beweis-Dokumentations-Fahndungseinheiten, die wir da haben, also diese 46er-Gruppen, die dann immer in den Einsatz gehen, meist in Hundertschaftsstärke. Ihr wesentliches Erlebnis ist der Gipfel in Rostock gewesen, wo sie sich alle im Kampfeinsatz befunden haben. Nun sind die Kampfeinsätze ein bisschen kleiner. Wir haben das ja am Wochenende mitbekommen in Mannheim, wie dort die BFE-Einheiten gewütet haben und offensiv Menschen zusammengetreten haben etc. Das heißt, der Geist da drinnen, dieser geschlossenen Einheiten, ist nach wie vor präsent und auch wenn es jetzt nicht der Ku Klux Klan ist, eine Nebensache ist da wirklich auffällig gewesen, dass zum Beispiel ging es da um Thor Steiner Klamotten. Der Leiter dieser Einsatzgruppe, BFE 522, glaube ich, ist es, ich weiß nicht, ob 522 oder 23, der sagte, ja, das haben wir mitbekommen, dass da Thor Steiner bestellt worden ist und dass dann haben wir das rausrecherchiert, dass es ein rechtes Label ist, dann haben wir das verboten und das haben wir auch dem Verbot eingehalten. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich auch welche kaufen, weil wir ja unter rechten Leuten auch ermitteln wollten. Wurde dann konterkariert von einem seiner Unterführer, späteren Unterführer, der gesagt hat, wieso die Kollegen haben in ihrer Privateinheit Thor Steiner Klamotten getragen und was sie im Dienst machen, ist im Dienst und was sie im Privatleben machen es in ihrem Privatleben. Also das war von daher, der Beamte war dann auch sehr informiert darüber, dass Thor Steiner irgendwann mal vom verboten war, dass dann, als diese Runenschrift rausgenommen worden ist, der Bundesgerichtshof dieses Verbot aufgehoben hatte und tat auf der anderen Seite immer so, dass er von nichts wüsste, aber gleichzeitig dann doch sehr informiert war darüber, wie der Status des Klamottenlabels, das dort gang und gäbe gewesen ist, offensichtlich in den BFE-Einheiten und einen sehr hohen Statusgewinn vermittelt hat in den Einheiten, offensichtlich doch praktiziert worden ist.
Das war dann auch von den Polizisten, die im Ku Klux Klan waren, oder kann man das?
Nein, das waren jetzt andere. Ja. Okay. Das waren jetzt also andere, die aber in der gleichen Einheit sind. Also eine Einheit umfasst da ja in diesen Gruppen 46 Personen. Der Beamte Ries war damals dieser BFE-Zugchef, also dieser Gruppenchef. Und der andere, der Mike Möhring, war der Beamte, der 2 Jahre vor Michel Kiesewetter auch aus Thüringen, und seine Heimat bezeichnet er nach wie vor als Thüringen, und wo er sagt, ja klar, meine Klassenkameraden sind viele in die rechte Szene, manche auch in den OK-Bereich gegangen, etc. Also relativ offen auf der einen Seite fungierte. Dort, wo es sensibel werden konnte, gibt es da so eine rechte braune Grundstimmung. In den BFE-Einheiten dann aber energisch sagte, nö, ich habe keine Lanzermusik gehört, keine neue Werte. Und außerdem ist es Privatsache. Ja, also das war so diese Spaltung, die da drin ist. Der jetzt aber nach wie vor im Polizeidienst Baden-Württembergs ist und diese Trennung hinbekommt, die dann ja auch dienstrechtlich relevant ist, dienstliches Verhalten und außerdienstliches Verhalten. Da kann man dann ja spätestens dann, wenn im Einsatz gefordert ist, die Steiner Klamotten einzusetzen, dann kann das ja auch dann zum problemlosen Einsatz, auch im dienstlichen Einsatz dann kommen. Ja, das war also praktisch schon der Vorgriff auf diesen letzten Teil, wo diese beiden Beamten befragt worden sind. Aber nochmal zurück zu unserer Geheimdienstabteilung. Das ist ganz offenkundig, da gibt es ein Gegrummle, dass das so ist im Ausschuss, aber der Ausschuss hat das nicht geknackt. Die systematische Politik, dass zum Beispiel im Ausschuss, der ja auch nicht öffentlich tagt, Dokumente vorgelegt werden, wovon 10 Seiten, von 11 Seiten 10 Seiten geschwärzt sind, wird dann einfach gesagt, ja, sie können dann ja anfordern, dass das Dokument deklassiert wird, damit sie dann ein Verständnis davon haben, was dieses Dokument hat. Wie das bei noch verbleibenden 3 Sitzungen sein soll, diese Rechtfertigung des Inlandsgeheimdienstes, beziehungsweise auch die Unterstützung durch den Vorsitzenden Drexler, der gesagt hat, das können wir ja machen, blieb deren offenes Geheimnis und das wird natürlich niemand machen. Das muss man so einfach sagen, wenn jetzt im Ausschuss schon 9.000 Blatt sind und noch 20.000 bis 30.000 Blatt, oder ich muss jetzt gerade lügen, es waren glaube ich 90.000 Blatt, also noch eine Null mehr, theoretisch noch an sie ausgeliefert werden müsste, wenn man den Gesamtkomplex Rechtsextremismus sich anguckt, den der nächste Landtag ja in einem nächsten Ausschuss verhandeln soll, was das Wissen dort des Inlandsgeheimdienstes gewesen ist, als Untersuchungsauftrag und wo die Verbindungen sind. Klar ist, es sind jetzt eine ganze Reihe von Dokumenten nochmal öffentlich geworden, dass es eine Kontinuität gibt. Also Frintic ist ja sowohl in dieser Vorläuferorganisation drin. Klar ist auch, das muss man auch mal festhalten, die Geheimdienstler halten daran fest, dass das Beobachtungsobjekt Ku Klux Klan erst 2001 eingerichtet worden ist. Umso unerklärlicher ist, dass mit der Topquelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Corelli, der Einrichtungsbefehl schon vorher gelaufen ist. Also dieses Ansetzen auf Achim Schmidt und den EWKKK ist vorher gelaufen. Das heißt, es wird immer argumentiert, nur wenn das ein Beobachtungsobjekt ist, kann man nachrichtendienstliche Mittel wie V-Leute, Telefonüberwachung etc. einsetzen. All dies ist aber schon vorher gewesen. Das heißt, Corelli war schon vorher darauf angesetzt gewesen, Thomas Richter war schon vorher darauf angesetzt gewesen. Dieser flagrante Widerspruch ist auch vom Ausschuss nicht in der Befragung der Geheimdienstleute thematisiert worden. Hinterher schon, aber ich verstehe nicht, weshalb sie das nicht in der direkten Konfrontation mit den Chefen, mit der Chefin des Inlandsgeheimdienstes dann auch machen.
Michael, vielen Dank für diesen Bericht aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart.